was kann das Gesicht erzählen über, wie arbeitet ein Mensch am besten, in welches Teamverhalten hat er, welches Führungsverhalten hat er, wie passen die Menschen in Teams zusammen?
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
Und ich sage wie immer, hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Wie schön, dass ihr auch an diesem Freitag dabei seid. Ich hoffe, ihr seid an einem gemütlichen, an einem schönen, wohligen und sicheren Ort. Und klopft euch mal innerlich auf die Schulter, dass ihr euch eine ganze Stunde für euch und eure persönliche Entwicklung Zeit nehmt. In dieser Folge erfahrt ihr mehr über das Gesicht lesen. Ihr glaubt überhaupt nicht, was uns alles im wahrsten Sinne des Wortes ins Gesicht geschrieben steht. Unser Gesicht ist sehr viel mehr als bloß unser äußeres Erscheinungsbild und es verrät auch sehr viel mehr über uns, als wir vielleicht ahnen. Wie so oft weiß das der Volksmund schon lange. Dein Gesicht spricht Bände oder oh Gott, ich will mein Gesicht nicht verlieren. Dahinter steckt häufig eine viel tiefere Wahrheit. Jedes Gesicht ist absolut einzigartig, auch wenn sich manche vielleicht ähneln. Im Detail ist jedes ein Unikat. Die Kunst des Gesichtlesens, die ist uralt und es gibt ganz unterschiedliche Arten. Es kommt natürlich sehr auf das Land an, es kommt auch auf die Kultur an, da werden wir mehr drüber erfahren. Und sogar die großen Genies der Antike wie Aristoteles oder auch Seneca und Cicero haben sich bereits mit diesem Thema beschäftigt. Es gibt Menschen, die können in unserem Gesicht nicht nur Aufschlussreiches über unsere Persönlichkeit erfahren, sondern noch sehr viel mehr. Eine von diesen Wunderkindern ist die wunderbare Anne Vierhauser und sie ist in dieser Woche mein Gast. Liebe Anne, herzlich willkommen.
Ich danke dir sehr, liebe Kathi.
Freue mich total, dass du da bist. Wir verraten an dieser Stelle, das ist unser zweiter Anlauf. Beim ersten hat uns die Technik, ich weiß nicht, ob es da schon der rückläufige Merkur war, einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gezogen.
Aber manchmal ist das ja so und soll so sein, ne? Wir vertrauen ins Universum und ich bin mir sicher, alleine die Ankündigung war gerade so schön, das zu hören, was du übers Gesichtlesen gesagt hast. Das habe ich sehr genossen.
Schön. Ja, und ich habe dir schon im Vorgespräch gesagt, mit freundlichen und wohlgesonnenen Menschen unterhält man sich ja auch gerne mehr als einmal. Also insofern wunderbar, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast. Liebe Anne, vielleicht einfach mal so als Einstieg, um auch dich ein bisschen kennenzulernen. Du bist ja Gesichtleserin schon seit geraumer Zeit. Wie ist denn das Gesichtlesen in dein Leben gekommen?
Ja, das ist immer irgendwie eine relativ kurze oder eine ziemlich lange Geschichte.
Wir haben Zeit.
Die kurze Geschichte ist tatsächlich der Zufall. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube daran, dass unser Leben uns unser Leben lang vorbereitet auf Dinge, die wir zu tun haben und die wir vielleicht auch der Welt zurückschenken können. Und so sehe ich im Nachblick oder im Rückblick auch auf meine Kindheit. Es ist tatsächlich so, und ich fange in der Kindheit an, aber ich werde den Bogen nicht allzu weit spannen. Ich hatte eine ziemlich schwierige Kindheit, einfach weil ich, glaube ich, von Anfang an gelernt bekommen sollte, wie es ist, nicht gesehen zu werden. Und das fing bei meinem Papa an, der irgendwie immer Dinge von mir wollte, die er von mir erwartet hat, die ich einfach nicht leisten konnte und mich daran gemessen hat. Und es war dann auch tatsächlich in der Grundschule bis zum Abitur so, dass ich ein sehr krasses Außenseiterkind war. Und ich habe nie irgendwie die Einladung zu Geburtstagen bekommen. Ich war nie irgendwie Teil einer Gruppe und habe mich als Kind auf kindliche Art und Weise gefragt, warum ist das eigentlich so und warum sehen die Menschen mich nicht? Also man fühlt sich als Außenseiterkind ja auch so unsichtbar, ne? Ja, ganz schlimm. Und diese Unsichtbarkeit, die dann auch noch gepaart war mit körperlicher Gewalt, also wo ich einfach wirklich Dinge auch nicht kommen sehen habe. Also es gibt so eine Situation, da wurde ich geschubst, da war ich auf dem Heimweg natürlich alleine zu meiner Mama, meine einzige Säule in dem Leben damals. Und dann wurde ich geschubst und hatte eine Platzwunde am Kopf und ich guckte auf diesen Asphalt und wollte einfach nicht mehr aufstehen und wollte einfach, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und warum sehe ich das nicht kommen? Warum tun diese Menschen mir das an? Und ich bin natürlich aufgestanden, aber ich bin tatsächlich erst mental und in der Seele erst 25 Jahre später aufgestanden, weil da saß ich einem Gesichtleser gegenüber, der weder mein Geburtsdatum noch meinen Namen noch irgendwas von mir kannte und der mir das erste Mal die Wahrheit über mich selbst erzählt hat. es war so auf eine Art, die nicht bewertend war, die nicht war, du müsstest eigentlich so sein, wie das mein Vater mir immer gesagt hat, und so ist, bist du, aber das ist falsch, so wie es mir meine Mitschüler immer suggeriert haben, sondern er hat einfach gesagt, das bist du und das sind deine Talente und das ist deine Lebensaufgabe. Mhm. Und das war der Moment, wo ich innerlich aufgestanden bin und diesen Weg gesehen habe, den der da eigentlich vor mir liegt und wo ich irgendwie mit 35 Jahren verstanden habe, guck mal, das ist der Grund, warum dir das alles passiert ist. Mhm. Weil heute schenke ich den Menschen, jedem Menschen kann ich das schenken, was ich mir als Kind am allermeisten gewünscht habe, und das ist gesehen zu werden. Mhm. In unserer Schönheit, in unserer Wertschätzung, in unseren Stärken. Und ja, das ist die Geschichte. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich Gesichtleserin geworden bin. Und ja, dann war es tatsächlich ein Geburtstagsgeschenk, was mir geschenkt wurde. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, ich muss das lernen. Weil tatsächlich Gesichtlesen ich bin kein Wunderkind. Ich bin nur eine Übersetzerin einer Sprache. Also ich sage immer, ich bin Übersetzerin, weil Gesichtlesen nichts anderes ist als eine Sprache. Die können wir alle lernen. Und ja, das ist das Schöne, dass es nichts Spirituelles ist und keine Gabe, die mir geschenkt wurde, sondern etwas, was ich gelernt habe und heute auch beibringe.
Was ich trotzdem immer wieder feststelle in den Gesprächen mit meinen Gästen ist, dass häufig die, sage ich jetzt mal, die ihre Skills dann ausgebildet haben oder es gelernt haben, häufig also viele Gemeinsamkeiten haben, woanders ganz unterschiedlich sind, aber häufig die Tatsache gemeinsam haben, dass sie sich lange Zeit in diesem Leben gefühlt haben wie ein Alien. Also nicht so richtig zugehörig, irgendwie nicht so richtig zugehörig zu keiner Gruppe. In der Schule immer ein bisschen fremd, war bei mir genauso. Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich gehöre hier nicht dazu. Und das finde ich ganz spannend.
Und ich glaube, das Spannende daran ist, ich meine, wenn ich immer dazugehöre und wenn ich ganz normal bin, dann gibt es ja keinen Grund, etwas zu erforschen, was mir vielleicht hilft, mich besser zu verstehen. Also ne, in der Komfortzone gibt es ja nichts, was mich dazu bringt, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Und wenn es mir schlecht geht, und das ist dann wieder die Frage, muss es uns denn schlecht gehen, um uns weiterzuentwickeln? Ich finde das immer sehr spannend. Schade, diese Frage und die Antworten darauf.
Ja.
Aber ich glaube, ja, in dem Moment, wo wir nicht zugehörig sind, wird ein Grundbedürfnis von uns Menschen nicht erfüllt. Und wir müssen alles dafür tun, um zuzugehören, weil es das Grundbedürfnis des Menschen ist.
Mhm.
Und dafür gehen wir in Themen rein, die ungewöhnlich sind. Eigentlich ist es eine logische Schlussfolgerung, oder?
Mhm. Super schön, ja. Habe ich so noch nie gesehen, aber ich gebe dir total recht. Ja, weil man will so Antworten auch finden, ne?
Man will Antworten finden und man will sich erforschen letztendlich oder auch die Menschheit erforschen, ne? So, warum ist das so?
Genau.
Weil ich bin auch überzeugt davon, dass niemand auf dieser Welt als schlechter Mensch auf die Welt kommt. Ich glaube selbst, dass es gar keine schlechten Menschen gibt, dass es nur schlechte Prägungen und schlechte Geschichten gibt. Und ja, ich glaube, wenn man nicht dazugehört, ist man irgendwie innerlich verpflichtet, das zu erforschen.
Mhm.
Und das ist der Grund, viel, viel tiefer zu gehen. Und deswegen ist es gut, solche Geschichten zu haben. Ich bin heute, klar, jedes Kind, was ich sehe, was ein Außenseiterkind ist, umarme ich und fühle mit, wie es diesem Kind geht. Aber ich heute als 40-jährige Frau sage, danke, dass mir das passiert ist.
Mhm.
Weil ich würde mein Leben heute nicht so leben.
Und die Frage ist sogar, ist es nur eine Annahme auch von mir, dass es nur ganz bestimmte Leute sind, die sich nicht zugehörig fühlen, oder betrifft es die meisten von uns und es ist uns gar nicht bewusst, dass es so ist, beziehungsweise in diesem Gefühl alleine zu sein, wenden wir uns nicht an andere, weil wir ja glauben, damit alleine zu sein, weißt du, und am Ende trifft es vielleicht jeden.
Da hast du recht. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich da gerade tatsächlich an viele Gespräche mit meiner Mutter, die immer sagt, naja, oder sagte schon als Kind, naja, das ist alles nicht so schlimm, das geht ja jedem so.
Mhm.
Was ich ihr bitterlich vorgeworfen habe, irgendwann in der Aufarbeitung meiner Kindheit und gesagt habe, Mama, du hast mir immer gesagt, das geht allen so und du hast nie meinen wirklichen Pain gesehen. Aber ja, vielleicht hat sie mehr Recht, als ich eingestehen wollte. Auf der anderen Seite glaube ich, es ist auch keine Lösung, immer zu sagen, es geht allen so oder es geht allen viel schlechter als mir. Ne? Das ist ja auch, damit bagatellisieren wir unsere eigenen Themen und machen sie klein und hören sie nicht. Und das ist auch wiederum kontraproduktiv für unser Wachstum und unsere Persönlichkeitsentwicklung.
Sehr wichtiger Satz.
Ja.
Genau, wir relativieren so praktisch die eigene Biografie, ne?
Furchtbar. Also das ist auch das, was ich immer bei meinen Klienten sehe, ich mache noch relativ wenig Face-Readings, weil ich viel Zeit damit verbringe, es anderen Menschen beizubringen und darüber zu reden. Aber ich sehe das so oft, wenn irgendwelche wirklichen nicht fertig gelebten Gefühle im Gesicht eines Menschen stehen. Also tatsächlich sagt uns das Gesicht auch Themen wie, was ist noch nicht verarbeitet? Welche Traumen hast du erlebt? Welche Kindheitsjahre waren schwierig für dich und haben bis zum heutigen Tag einen Einfluss auf dein Sein? Und auch da, wenn ich das dann den Menschen sage, dann sagen sie, ja, da war das und das, aber das ist ja nicht so schlimm, das hatte ja jedes Kind.
Ja,
ich
genau.
Sage, hey, wenn du mit 50 Jahren das immer noch im Gesicht stehen hast, dann darfst du es anschauen und du darfst es für einen Moment schlimm finden. Weil erst, wenn du das anerkennst, kannst du es heilen. Solange du sagst, nee, ich weiß, das war nicht leicht, aber es ist schon okay.
Ja, ich weiß, dass ich jahrelang in der Traumatherapie saß und A, dachte, ich nehme jemandem den Platz weg und B, immer gedacht habe, ja klar, war bei uns irgendwie vieles ganz schön durcheinander, aber ich bin ja nicht traumatisiert.
Richtig. Und wie viele Menschen sind traumatisiert und wie sehr hat es die Welt verdient, die Traumen aufgelöst zu bekommen und dann der Welt geschenkt zu bekommen?
Ja. Liebe Anne, sprechen wir mal ein bisschen über das Gesicht lesen.
Ja.
Erzähl uns doch erstmal, welche Art, ich habe es ja im Intro schon gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Arten, je nach Kultur, das habe ich auch von dir gelernt. Welche ist denn die du erlernt und vertieft hast?
Also wie du schon sagst, das Gesichtlesen ist wirklich durch alle Hochkulturen gegangen und auf jedem Kontinent finden wir die Arten des Gesichtlesens. Ich persönlich habe mich für zwei Arten entschieden, beziehungsweise ich habe mich darauf spezialisiert. Das ist einerseits die Physiognomik, das ist das europäische Gesichtlesen. Und ich muss da immer ein bisschen lachen, weil ja, die Physiognomik ist so typisch deutsch. Also die sind wirklich, die sitzen dann da mit Lineal und messen Achsen aus und die Relation. Und das ist super analytisch und auch sehr, sehr logisch. Also das ist irgendwie die Art des Gesichtlesens, die erklärt, warum Gesichtlesen funktioniert. Dein Gehirn ist mit Muskeln verbunden mit deinem Gesicht und deswegen bildet sich das Gesicht so, wie du bewusst oder unbewusst denkst und fühlst. Total logisch, aber ehrlicherweise in meinen Augen oft auch ein bisschen kalt. Oder zu überanalytisch oder im schlimmsten Fall sogar dogmatisch. Also das sind so die Menschen, die so das durchgehen und abrattern und die Seele des Menschen gar nicht sehen.
Also sprich, du hast die und die Nase, also bist du so und so.
Genau. Und da wird dann, also die Nase ist so, also ist es so. Und wie die Augenbrauen aber dazu aussehen und wie der Rest aussieht, ist dann erstmal peripher. Und das ist so, wo ich so sage, ja, da lasse ich es zu, dass die Menschen sagen, ist das nicht Schubladendenken? Also das ist tatsächlich bei der Physiognomik am gefährlichsten. Und deswegen habe ich das chinesische Gesichtlesen dazu genommen, Xiang Mian, die so immer es ist so das krasse Gegenteil. Die erklären nämlich gar nichts. Also die sagen, da hast ein Muttermal und das bedeutet das und das. Und das ist nicht logisch erklärbar, faktisch nicht. Aber nach 3000 Readings weiß man, irgendwie habt ihr recht. Und sie schauen immer liebend auf den Menschen und sie sagen auch nicht, es gibt gut oder schlecht, sondern alles, was in dir ist und jeden Charakterzug, den du hast und jede Stärke kannst du auch als Schwäche leben. Du kannst alles gewinnend und verlierend leben. Und es ist deine Entscheidung, jeden Morgen, jede Stunde, schenke ich mich der Welt oder zerstöre ich die Welt? Lebe ich es gewinnend oder verlierend? Und das lasse ich miteinander tanzen, diese Analyse der Physiognomik mit der Liebe des Yang Miens. Und ja, meine Erfahrung sagt, dass da was sehr Schönes und Gutes für mein Gegenüber rauskommt. Und das ist mein Ziel.
Und kommt noch eine kleine Portion oder eine leichte Brise von Annescher Intuition dazu?
Ja. Ich höre gerade ein paar Menschen um mich rum sagen, ich sage, Gott sei Dank wird diese Frage endlich gestellt. Ich sage immer, nein, ihr könnt das alle. Und es gibt aber Menschen, die sagen, Anne, deine Intuition und deine Geschichte und vielleicht auch die Erfahrung, die ich über Coaching-Ausbildung, über Schamanismus, all diese Dinge habe, die fließen damit ein. Und ja, wahrscheinlich ja. Was aber nicht heißt, dass nicht jeder andere diese Intuition genauso leben kann und genauso seine Sachen aufarbeiten kann und auf transformierte Art und Weise wiederum der Welt in Form von Intuition, in Form von Liebe schenken kann.
Ja, aber vielleicht sieht er nicht die gleichen Sachen wie du. Vielleicht betrachtet er den Menschen nochmal durch eine andere Brille, beziehungsweise vielleicht kommen die anderen Menschen zu ihm. Weißt du, wie ich meine?
Total.
Wir ziehen ja auch an und werden angezogen, was zu uns gehört. Ja. Das ist ja auch so das große Wunder des Lebens.
Und das ist wirklich großartig, das zu sehen, wie das so, also wir dürfen darauf vertrauen, dass die richtigen Menschen zu uns kommen und dass uns auch niemand etwas nehmen kann. Ne? Also die Menschen, die zu mir gehören, die kommen zu mir. Und ich habe in meinem Unternehmen inzwischen auch 7 andere Face Reader, die ich selbst ausgebildet habe, wo ich sage, ich möchte euch gerne meinen Kunden anbieten. Nicht nur, weil ich gar nicht so viel Zeit habe, um alle meine Klienten zu lesen, sondern auch, weil ihr andere Menschen ansprechen könnt, als ich es tue. Und damit können wir das Geschenk des Gesichtlesens einer viel, viel breiteren Masse zur Verfügung stellen. Und dann gibt es auch immer andere, die so sagen, Anne, du ziehst dir ja deine eigene Konkurrenz auf deiner Webseite hoch. Und ich so sage, nein, es gibt keine Konkurrenz. Die nehmen mir nichts. Ganz im Gegenteil. Die schenken mir noch viel mehr.
Wenn wir da einen Satz aus der Astrologie aktuell nehmen, das ist totales Erdreich-Denken und so wie du denkst, ist im Zeichen des Luftzeitalters. Also die Vernetzung, man schließt sich zusammen, bringt gemeinsam etwas in die Welt und nicht, das ist meins und das ist deins.
Und verrückterweise, was bin ich? Wassermann. Aber das ist ja genau auch diese Vernetzung und dieses neue Zeitalter.
Genau.
Wir drüber reden und was wir in die Welt bringen dürfen, ja.
Was kannst du alles lesen im Gesicht von Menschen? Jetzt kommt wahrscheinlich eine längere Antwort.
Also man muss tatsächlich ein bisschen differenzieren, was kann ich lesen und was kann ein fertiger Gesichtleser lesen. An der Stelle, ich glaube, jeder Gesichtleser, der sagt, ich bin fertig, lügt. Weil es gibt viel zu viel Wissen in dieser Welt über das Gesicht, als dass wir das in einem Leben abdecken könnten. Ich persönlich habe mich auf Talente und Potenziale spezialisiert. Also ich sehe tatsächlich die Stärken eines Menschen. Und da entscheide ich mich auch jeden Morgen bewusst dafür, dass ich auf die Welt wertschätzend und bestärkend gucken will. Und ich glaube, das gelingt mir extrem gut. Dann habe ich irgendwann in meinem Leben festgestellt, okay, wenn du die Stärken siehst, aber manchmal Blockaden dahinter hängen, warum die Stärken nicht ausgelebt werden, dann dient es den Stärken zu wissen, welche Traumen sind in dir, welche Erlebnisse hängen noch fest, welche Glaubenssätze oder Muster blockieren dich. Das erkennen wir auch. Mhm. Und dann habe ich im Laufe dieser Zeit, in der ich mich dem Gesichtlesen geschenkt habe, habe ich irgendwann gesagt, okay, eigentlich braucht die Wirtschaftswelt das. Weil wir, wenn wir unsere Mitarbeiter stärkenorientiert einsetzen, und da sind wir wieder bei Talenten, und sie so einsetzen, dass sie maximal gut in ihrer gesunden Höchstleistung leben, dann haben wir der Wirtschaft auch was Gutes getan, und zwar jedem Einzelnen. Also nicht dieses Burnout Wirtschaftsgut tun und wachsen, 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 höher, weiter, schneller, sondern dieses ich ruhe in mir, und dadurch, dass ich in mir ruhe, kann ich sehr nachhaltig dem Unternehmen was Gutes tun. Und deswegen habe ich mich auch sehr intensiv mit Recruiting und Arbeitsweisen beschäftigt. Also was kann das Gesicht erzählen über, wie arbeitet ein Mensch am besten, in welches Teamverhalten hat er, welches Führungsverhalten hat er, wie passen die Menschen in Teams zusammen? Das ist es. Aber ich glaube, man hört das schon, es läuft immer alles auf Talente und Potenziale zurück. Und unsere Talente und Potenziale sind am Ende auch der Weg in unsere Lebensaufgabe. Und die können wir auch in unserem Gesicht sehen. Und das tue ich auch.
Bleiben wir mal in dieser Wirtschaftswelt, das ist ja hochspannend. Woran erkennst du denn zum Beispiel, ob jemand ein Teamplayer ist oder lieber alleine an der Front?
Schöne Frage. Also man sagt, also im Grunde genommen, jeder Bereich im Gesicht ist einer bestimmten Themenzuordnung, also einem bestimmten Thema zugeordnet. Und dass die Themenzuordnung Geld, Karriere und Arbeitsweisen, hast du irgendeine Idee, an was man das erkennen könnte?
Ich könnte mir vorstellen, an der Stirn oder am Kinn.
Ja, also tatsächlich, die Stirn hängt mit allem, was wir denken, zusammen. Ne? Also wie denken wir, wie verarbeiten wir geistige Ideen und wie gehen wir mit unseren Interessen um, das erkennen wir an der Stirn. Das hat natürlich was mit Arbeiten zu tun. Und am Kinn erkennen wir, da sagt man das Kämpferkinn, das Trotzkinn, ne? das impulsive oder das energische Kinn. Am Kinn erkennen wir, wie wir mit Krisen umgehen und wie impulsiv und willenskräftig wir sind. Auch das ist ein Thema für das Arbeiten. Aber tatsächlich der Bereich, der ganz explizit für Arbeitsweisen steht, ist die Nase.
Ach nein.
Ja, also man sagt, also dieses Ding an der Nase des Mannes, lalala, das ist tatsächlich einer der ganz wenigen Redewendungen, die nicht stimmen. Also das ist einfach hoher Unfug. Aber man sagt ja zum Beispiel, Geld stinkt nicht. Und da wird auch schon zu Geld eine Verbindung zur Nase hergestellt. Oder steckt deine Nase nicht so tief in die Dinge rein, ne? Das ist also zum Beispiel eine spitze, lange Nase. Das sind Menschen, eine spitze, gerade, lange, schmale Nase. Das sind Menschen, die super tief sich die Details angucken. Und das machen die auch gerne. Also das heißt, wenn ich denen sage, hier guck da mal grob drüber, ob das so passt, dann tue ich dem nichts Gutes. Ich kann den aber einsetzen für Dinge, wo es wirklich die siebte Nachkommastelle wichtig ist. Und witzigerweise, und da darfst du mich nicht fragen, warum das so ist, das kann ich dir nämlich nicht erklären. Jemand, der eine sehr breite Nase hat, ist jemand, der sehr gerne im Team arbeitet. Also der wirklich im Team gemeinsam Dinge voranbringt, entwickelt und auch super proaktiv und gut effizient nach vorne bringt. Und jemand, der eine ganz schmale Nase hat, das heißt, der, wo man den Knochen, also das Nasenbein ganz deutlich sieht, das sind Menschen, die arbeiten gerne alleine im stillen Kämmerlein und machen sich ihre Gedanken gerne alleine. Die sollte man zum Beispiel auch nicht in ein Großraumbüro setzen, ne? Das ist für die Horror.
Findest du, ich habe eine schmale Nase?
Also ich erkenne es gerade nicht ganz so deutlich, aber du hast eine wesentlich schmalere Nase als ich. Du bist weder groß ausgeprägt, also schmal ausgeprägt oder dick ausgeprägt an der Nase. Deswegen, da sagt man auch immer so, okay, 60% sind ganz normal und dann gibt es die sehr breit oder sehr schmal sind. Du hast aber eine Tendenz zu einer schmalen Nase, zu einer dünnen Nase, ja?
Bei Großraumbüros die Hölle für mich.
Ja, guck, siehst du.
Und ich bin schon auch eher, ich arbeite gern zu zweit im Team, wenn ich ein Gegenüber habe, wo ich weiß, wir sehen die Dinge gleich. Also schon, wir diskutieren, also das ist, wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Ich habe einen hohen perfektionistischen Anspruch und da möchte ich, dass jemand so tickt wie ich. Wenn das nicht so ist, dann ist es sehr anstrengend für mich und für den anderen übrigens auch, weil dann bin ich sehr anstrengend.
Ja, das ist wahrscheinlich, das müsste man jetzt von der Seite sehen. Wahrscheinlich hast du eine relativ gerade Nase. Das sieht man nur von der Seite. Und das sind die Menschen, ja, genau. Das ist bei dir ganz extrem. Das ist tatsächlich ähnlich wie bei mir. Es ist also lustig, weil ich letztens einen Investor kennengelernt habe, der gesagt hat, was hast denn du für eine gerade Nase? Und das ist so lustig, dass ein Investor auf die Nase guckt, ne? Also da finde ich auch so spannend, wo wir unsere Fokusbereiche hinlegen. Und wenn wir wissen, welche Bereiche zu welchen Themen gehören, dann ist das echt spannend zu sehen, auf was legt der Mensch im Gesicht Wert. Auf jeden Fall, um das sollte es jetzt gerade gar nicht gehen, du hast so eine gerade Nase, ähnlich wie ich. Von der Seite kann man da ein Lineal dranlegen und das ist wirklich eine gerade. Und das sind die Menschen, die gerne so Step by Step arbeiten, eins nach dem anderen. Die können viel gleichzeitig machen und das geht's nicht. Aber es sollte alles Struktur haben. Mhm. Und die werden maximal aggressiv. Komisch. Sie werden komisch auf irgendeine Art und Weise, wenn dann da so ein Chaosarbeiter daneben sitzt. Ja. Das ist die gerade Nase. Genau.
Witzig. Ja. Was verraten die anderen Partien? Gehen wir mal von oben nach unten durch. Also Stirn, hast du ja schon ein bisschen was gesagt. Was gibt's zu wissen über die Stirn und den Haaransatz vor allem?
Genau, also der Haaransatz ist nochmal was ganz anderes, weil man tatsächlich, da hast du recht, beim Gesichtlesen auch die Haare mit einbindet und jeder sagt so, naja, also das ist ja alles, das ist ja jeden Tag anders bei einer Frisur. Nee, ist es nicht, ne? Und die Struktur der Haare und so, das spielt eine ganz große Rolle. Und da können wir erkennen, wie so die emotionalen Befindlichkeiten bei uns sind. Ne? Also wir kennen das ja, dieser Bad Hair Day, gerade wir Frauen, das kennen wir ja gut. Mhm. Und ich muss immer lachen und sage den Menschen immer, wie geht's denn dir gerade innerlich, wenn die Haare zu Berge stehen? Ne? Also auch das kennt ja der Volksmund. Also da erkennen wir so die Sensibilität. Sehr feine Haare sind zum Beispiel sehr sensible Menschen. Sehr robuste Haare, also grobe Haare sind robuste Menschen. Locken, ne? Strom im Kopf. Auf der Stirn erkennen wir, wie Menschen denken. Also sind das sehr tolerante Menschen? Sind das Menschen, die eher über Auffassung arbeiten oder eher über Gefühl? Ne? Welche Bereiche werden in der Denkweise extrem ausgelebt und welche vielleicht nicht? Ist es eher das ethische, moralische Denken? Ist es eher das faktische, analytische Denken? Ist es das beobachtende Denken? All das, das können wir alles erkennen. Und dann Stirnfalten ist natürlich, kannst du ganze Bücher drüber schreiben, wurden auch schon ganze Bücher drüber geschrieben, wie die Stirnfalten, wie viele, wie durchgängig, wie tief, wie auf welcher Ebene der Stirn, das halt. Das ist Stirn und Haar. Und die Wange, heißt im chinesischen Gesichtlesen, sind die Kissen der Macht. Das heißt, tatsächlich erkennen wir an der Wange, wie Menschen führen und wie Menschen mit Macht umgehen. Finde ich ganz spannend. Hippokrates, uralt, ne? Die hatten damals ja grundsätzlich noch gar keine Röntgengeräte oder irgendwelche Blutdruckgeräte, die mussten sich irgendwie anders helfen mit der Gesundheit. Und Hippokrates hat seinerzeit tatsächlich schon rausgefunden, dass es 8 Todeszeichen gibt. Also 8 Zeichen des Todes, die sich in Verbindung, also alle 8 gleichzeitig, wenn sie sich alle 8 gleichzeitig im Gesicht zeigen, dass der Mensch innerhalb der nächsten 48 Stunden stirbt. Und einer dieses, ja, das ist ganz, also das ist auch tatsächlich, habe ich eine sehr persönliche Erfahrung damit gemacht, als mein Vater gestorben ist. Meine Mutter hat mir über Jahre hinweg Bilder von meinem Vater geschickt und dann gab es einen Moment, wo ich gesagt habe, und jetzt lasse ich alles liegen. Und fahr los. Und ich habe es gerade noch geschafft. Also, und weil ich die 8 Zeichen des Todes gesehen hatte. Und eines dieser 8 Zeichen des Todes sind tatsächlich eingefallene Wangen. Und für mich ist das so logisch, weil ein Mensch, der kurz vorm Tod ist, der braucht keine Macht mehr in dieser Welt. Der braucht keine Führung mehr. Der will weitergehen. Der will in ein anderes Leben, in ein anderes Universum eintauchen, wie auch immer das aussehen mag. Und deswegen ist für mich ganz klar, dass die Wangen was mit Führung und Macht zu tun haben, die wir verlieren, wenn wir sterben. Übrigens, nicht alle, die eingefallene Wangen haben, sterben übermorgen, ne? Also da ganz, ganz wichtig, ich möchte hier keine Ängste schüren. Wir haben alle mal eingefallene Wangen. Das heißt nicht, dass wir sterben. Wir brauchen 8 Zeichen in Summe, sonst funktioniert das nicht. Und das haben wirklich nur sterbende Menschen.
Ja, super spannend. Also das sind die Wangen. Dann kommen wir zum Mund und zu den Zähnen.
Mund und Zähne. An dich die Frage, was machen wir mit dem Mund?
Kommunikation,
Essen, was machen küssen. Wir noch? Essen und Küssen. Das sind die 3 Dinge. Also alles, was mit Ernährung zu tun hat, also die Antlitzdiagnostiker, die die Gesundheit im Gesicht eines Menschen lesen, sehen an den Lippen sehr genau, wie die Befindlichkeit des Darms ist. Also wir können an den Lippen sehr, sehr, also wirklich explizit genau erkennen, an welchen Stellen im Darm, Dickdarm, Dünndarm, in welcher Kurve des Darms irgendein Problem herrscht, indem wir die Lippen analysieren. Mit der Antlitzdiagnostik habe ich selbst nicht so viel zu tun. Ich habe die Ausbildung Entschuldigung, aber ich praktiziere es nicht. Also deswegen kümmere ich mich eher um die Kommunikation und die Liebe. Die Kommunikation, wir erkennen am Mund, wie ein Mensch kommuniziert. Ist er extrovertiert? Ist er introvertiert? Spricht er eher über fachliche Themen, über emotionalen Themen? Kommt er in den Raum rein und nimmt die Gruppe ein und nimmt den Raum ein? Oder geht er eher in den Hintergrund und guckt erstmal? Das alles erkennen wir am Mund und wie er liebt. Also ist er ein sehr leidenschaftlicher, ein sinnlicher Mensch oder ist er eher zurückhaltend? Ist er ein schüchterner Mensch? All diese Dinge. Also wir können sehr viel Leidenschaft und Sinnlichkeit am Mund erkennen und
um da gleich den nächsten Teil reinzunehmen, am sogenannten Philtrum. Das ist der Bereich zwischen Nase und Mund. Da gibt es so eine kleine Rille. Man könnte sie auch den Fingerabdruck unseres Schutzengels nennen, weil er tatsächlich in den ersten 4 Monaten im Mutterbauch ausgeprägt wird. Und das Philtrum heißt Liebeszauber auf Griechisch. Und tatsächlich am Philtrum erkennen wir dann wirklich auch die Sexualität und die partnerschaftlichen Dinge zwischen Menschen und wie da ein Mensch tickt, zum Beispiel. Also Philtrum ist Liebe und Leidenschaft, Mund ist Kommunikation, Küssen und Ernähren, ne? Also diese Thematik. Kinn, das ist der Impuls. Also Kinn ist Impulskraft. Wie gehe ich mit Krisen um? Wie gehe ich in Kämpfe rein? Ne? Alles, was sehr prägnant ist und ausgeprägt ist, sind sehr kampfeswillige Menschen. Also umso länger das Kinn, umso breiter hervorstehend, desto kampfwilliger ist der Mensch, impulsiver ist der Mensch. Wenn so ein zurückgelegenes Kinn ist, was so sich nach hinten zieht, dann sind das eher Menschen, die den Frieden sehr lieben und sich sehr anpassen und sich selbst zurücknehmen. Dann haben wir noch die Ohren. An den Ohren ich liebe Ohren. Also jeder Gesichtleser, jeder Gesichtleser hat so seinen Lieblingsbereich. Und witzig, was ich vorhin über den Investor gesagt habe, mein Lieblingsbereich sind die Ohren, weil man erkennt an den Ohren sämtliche Kindheitsjahre. Also wir erkennen an den Ohren sehr genau, welche Kindheitsjahre prägend und nicht prägend war. Und es geht auch so um das individuelle Sein eines Menschen. Ist er eher der Pionier? Ist es der Empath? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Es ist vielleicht gar kein Wunder, dass ich die Ohren so liebe, weil das sind genau meine Lebensthemen. Ne? Und deswegen gucke ich auch immer ganz doll auf die Ohren.
Ich habe mal in der Akupunktur eine Abbildung gesehen, dass sich auch im Ohr der Embryo widerspiegelt, ne? Wie er im Mutterleib liegt. Also praktisch, wo das Ohrläppchen ist der Kopf.
Der Kopf.
Und dann ist es auch so zusammengerollt wie die Ohrmuschel. Das ist ja auch hochgradig faszinierend.
Genau so ist es. Und das ist tatsächlich ein Wissen, was die Physiognomik auch nutzt, zu gucken, wie lag der Embryo. Und ja, man sagt, dass die Ohren sich tatsächlich nicht so wirklich verändern im Leben. Also vielleicht wachsen die ein bisschen, aber so ein langes Ohrläppchen bleibt ein langes Ohrläppchen und ein rundes Ohr bleibt ein rundes Ohr. Und das von Geburt an. Das heißt, wir erkennen am Ohr, so sagen die Physiognomiker auch, wofür ein Mensch ursprünglich gedacht war. Ob er es lebt oder nicht, ob er gegen sich lebt und oder für sich lebt, sei mal dahingestellt. Aber das Ohr gibt uns Hinweise darauf, für was du auf die Welt gekommen bist, was mit dem Embryo, der nach unten liegt, also kurz vor der Geburt ist, total einstimmt, ne? Übereinstimmt.
Spannend.
Ja.
Die Augen. Das Tor zum Universum ja für mich, ne? Und zur Seele.
Genau, ich nehme noch eins davor, weil ich finde, wir sollten mit den Augen tatsächlich abschließen. Was noch ein ganz, ganz wichtiger Bereich auch in der Kommunikation mit anderen Menschen ist, sind tatsächlich die Augenbrauen. Wenn ein Mensch seine Augenbrauen nicht mehr bewegt und es gibt leider eine furchtbare Krankheit, die damit einhergeht, dann wird der Mensch nicht mehr sichtbar in der Welt von seinem Gegenüber. Er wird nicht mehr wahrgenommen. Das heißt, die Augenbrauen sind das wichtigste mimische Mittel in unserem Gesicht. Und deswegen zeigt es uns auch ganz viel, auch wieder im Umgang mit anderen, welche Anziehungskraft habe ich auf andere, wie verarbeite ich geistige Dinge. Na, also es ist ganz lustig, als ein kleines Beispiel, wenn man sehr hochstehende Augenbrauen hat, also ziemlich viel Platz zwischen Auge und Augenbrauen hat. Da habe ich letztens einen Blogbeitrag drüber geschrieben und da geht es so, das sind so Strategen, die Dinge extrem gut abwägen, so in diesem Bereich. Ne? Also die wollen einfach erstmal gucken, wie die Möglichkeiten sind und ja, sind Strategen. Und ich habe diesen Blogbeitrag geschrieben, sehr intensiv, und irgendwann habe ich gedacht, sag mal, wenn ich das so zusammenfasse, dann müsste eigentlich jeder Schachspieler hochstehende Augenbrauen haben. Und dann habe ich gegoogelt, professionelle Schachspieler, und das ist verrückt. Also ich will nicht sagen, jeder Schachspieler hat hochstehende Augen, aber jeder professionelle Schachspieler, der wirklich in den großen Ligen spielt, hat hochstehende Augenbrauen. Das ist total verrückt. Und es ist auch logisch, weil wenn wir die Augenbrauen hochziehen in der Mimik, also in der momentanen Situation, dann wundern wir uns und überlegen, wie wir weiter fortschreiten. Das ist der Begriff, wenn wir die Augenbrauen nach oben ziehen. Wir überlegen uns, wir sind überrascht und wir überlegen uns, wie es weitergeht. Und es ist ganz logisch, dass wir in der Statik unseres Gesichtes irgendwann die Augenbrauen sehr hochstehend haben, wenn wir uns nur oft genug gewundert haben und überlegt haben, wie jetzt die Zukunft am besten zu gestalten ist. Ne?
Ja. Welchen Einfluss da aktuell die plastische Chirurgie oder auch Botox und so nehmen, darüber sprechen wir gleich, würde ich sagen, weil das hat ja auch Auswirkungen, nicht nur das auf uns, sondern auch auf unser Gegenüber, auf unsere Gefühlslage etc. Ist auch total spannend.
Ja.
Aber jetzt...
Jetzt die Augen. Und ja, genau, die Augen. Also man sagt auch immer im Gesicht lesen, eine der großen Regeln ist, Auge und Mund haben das letzte Wort, weil Augen und Mund am schnellsten veränderlich sind und uns einfach am meisten über das, was der Mensch jetzt gerade ist, erzählt. Und die Augen sind, du hast es eben schon gesagt, sie sind das Tor zur Seele. Und wir erkennen an den Augen das Seelenleben. Wir erkennen die Emotionalität eines Menschen. Wir erkennen, wie geht es ihm in der Seele. Wir erkennen auch die Intimität eines Menschen. Ne? Kann ein Mensch einem anderen Menschen, und Intimität ist nicht immer nur Sexualität, sondern bin ich bereit für intime, nahe Erlebnisse mit einem anderen Menschen oder Begegnungen mit einem anderen Menschen? Kann ich ihm in die Augen schauen oder wandere ich ständig ab? Das sind solche Sachen. Tatsächlich sehen wir sogar durch die Pupille, das hat mir einer der besten Antlitzdiagnostiker erzählt, den ich kenne, durch die Pupille sehen wir sogar das Gehirn eines Menschen, faktisch. Wirklich die Struktur des Gehirns können wir mit irgendeinem Mikroskop, was auch immer, können wir durch die Pupille sehen. Also eigentlich sagen uns die Augen am Ende des Tages alles.
Ist es schon vorgekommen, dass dir jemand gegenüber saß und du was gesehen hast, wo du gedacht hast, das mag ich diesem Menschen jetzt nicht sagen, weil das ist nicht besonders rosig oder es hat dich auch erschrocken?
Ich denke da immer wieder an eine Situation, und da ist ja, also weißt du, ich sage das auch immer meinen Schülern, wir sind nicht Face-Reader, um die Welt schön zu reden. Es ist unsere Aufgabe, auch Dinge anzusprechen, die schwierig sind. Und wir müssen sie liebevoll ansprechen, aber für mich ist es nie eine Option, etwas zu verheimlichen, sondern ich muss, und das lehre ich zum Beispiel auch in meinen Ausbildungen, in meinen Intensivausbildungen, wie kann ich kommunizieren und einen Menschen umarmen, auch wenn ich ihm schwierige Sachen sage. Und das kann man lernen, und das ist auch eine Haltungsfrage. Möchte ich das Messer rausholen oder möchte ich aus dem Metall ein Schmuckstück machen und den Menschen schenken als Erinnerung daran, dass er dieses Thema bearbeiten darf. Eine sehr, sehr traurige Situation hatte ich. Das war auch ziemlich am Anfang meiner wirklich großen Reading-Karriere. Da habe ich bei einem Menschen Selbstmordgedanken im Gesicht erkannt. Also auch dafür gibt es Zeichen im Gesicht. Und das hat mich damals total schockiert. Und das war so ein Moment, wo ich so gesagt habe, boah, also das nicht anzusprechen, könnte ich mir nicht verzeihen, aber das anzusprechen ist wahrscheinlich oder war zu dem Zeitpunkt für mich das Allerschlimmste. Und ich habe es angesprochen. Und ich bin dafür total dankbar, dass ich die Erfahrung machen durfte, weil es ist bei ihr in dem Moment einfach alle Fassade runtergefallen. Und sie hat all das, was sie so sehr belastet, hat sie rauslassen können. Und das hat sie vielleicht am Ende des Tages davon abgehalten, das zu tun, was sie tun wollte. Und deswegen, ja, es ist manchmal schwer, Dinge anzusprechen, aber man wird immer belohnt, wenn man es liebevoll macht und wertschätzend macht und öffnend macht und nicht den Stempel aufdrückt und sagt, so ist es, sondern ja, Türen aufmacht, die Gespräche zulassen, dann auf einmal kriegt man so eine große Belohnung, auch schwierige Sachen anzusprechen, dass man irgendwann das einfach tut und sagt, es ist meine Aufgabe, und das ist der Teil, wozu ich auch Ja gesagt habe, als ich mich fürs Gesichtlesen entschieden habe.
Ich kann mir vorstellen, dass es ganz viel Feedback auch dann für dich im Nachhinein gibt, oder? Dass Menschen rausgehen und es haben sich echt ein paar Türen geöffnet und sie denken sich, wow, jetzt wird mir so ein bisschen was klar.
Ja, total. Also das ist, ich sage immer, das ist der schönste Lohn. Das kann mit keinem Geld bezahlt werden, was manchmal an Mails 2 Wochen, 2 Jahre später, ich habe letztens eine Mail von einer Klientin bekommen nach 2 Jahren, die gesagt hat, Anne, ich wollte dir nur mal sagen, wie sehr du mich jeden Tag begleitest. Ich habe mein Leben komplett umgekrempelt, ich bin meinen Lebensaufgaben gefolgt, ich bin reisen gegangen, ich habe dort, und dann hat sie mir das erzählt und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich über diese Mail nachdenke, weil ja, wie schön ist das, dass Menschen, und ganz ehrlich, ich sehe nicht mich da. Ich sehe das Gesicht. Das Gesicht sagt, will, dass wir glücklich sind, und es zeigt uns die Wege. Und das Einzige, was ich bin oder was auch mein Team sind Übersetzer. Und
wenn Menschen ihrem Gesicht und diesem Weg, was das Gesicht vorschlägt, folgen, dann werden das gesunde Menschen, erfüllte Menschen, strahlende Menschen, die der Welt schon wieder so viel zurückschenken können. Und ja.
Ich habe mich jetzt gerade im Hintergrund, während ich dir so lauschte, gefragt, wie lange es gedauert hat, dass du dich im Privatleben richtig gut distanzieren und abgrenzen konntest, weil Hinz und Kunz sagen, also jetzt vielleicht nur ganz kurz, kannst du noch mal ganz kurz was sagen?
Ja, spannende Frage. Und das ist tatsächlich auch oft die Angst meiner Schüler oder Menschen, die so drüber nachdenken, das lernen zu wollen. Also, auch da, man sieht es meinem Gesicht an, ich kann mich hervorragend abgrenzen. Also, ich sag mal so, ich erinnere mich an eine Kollegin, die gesagt hat, es ist so schlimm, ich kann überhaupt nicht mehr weggehen, ohne dass ich irgendwelche Gesichter lesen muss. Und dann habe ich irgendwann gesagt, warum sagst du, dass du Gesichtleserin bist? Also, da fängt's ja schon mal an. Das ist ja meine Entscheidung, wem ich das sage und wem ich das nicht sage. Und dann ist es einfach auch so, ich meine, ich stehe inzwischen oft auf Bühnen und mache Inspirationsbühnen oder fülle Inspirationsbühnen und halte Keynotes. Und dann wissen die Leute ja, dass ich Gesichtleserin bin. Und dann kann man auch sagen, du ganz ehrlich, Gesicht lesen, das ist nicht so gemacht, das ist Arbeit. Und ich habe jetzt 1,5 Stunden auf der Bühne gestanden und ich kann jetzt nicht mehr. Und die Leute akzeptieren das. Also da auch da Selbstwirksamkeit. Wenn ich das nicht möchte, das ist, weil es mich anstrengt und es strengt an, dann kann ich das sagen. Also nur weil ich Gesichtleserin bin, habe ich nicht die Verpflichtung, 24 Stunden am Tag eben hergelaufenen Menschen aus dem Gesicht zu lesen. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das glaubt man nicht, aber vielleicht hilft da der Vergleich. Ich habe ja schon gesagt, es ist wie eine Sprache. Und nur weil wir Englisch sprechen können, heißt das ja nicht, dass wir den ganzen Tag Englisch sprechen oder denken. Also das heißt, es ist doch immer wieder eine Entscheidung und ein Schalter, den ich an- oder ausmache. Und das ist, am Anfang ist man natürlich so, ich sehe jetzt auf einmal ganze Nasen und ich sehe Form von Ohren und was heißt das und was heißt jedes. Aber ganz ehrlich, das ist total anstrengend. Und unser Hirn sagt nach 4 Wochen, Alter, es reicht jetzt. Und dann fängt dieser Schalter an, ne? Ja. Ja. Und dann fängt dieser Schalter an und dann ist es wirklich jedes Mal wieder eine Entscheidung zu sagen, und jetzt gucke ich aus gesichtleserischen Augen oder ich gucke aus Anne-Augen. Und ich habe meinen Freund bis zum heutigen Tage, wir sind 7 Jahre jetzt zusammen und sind total glücklich, ich habe ihn bis zum heutigen Tage nicht in seiner Gänze gelesen. Natürlich sehe ich das ein oder andere Merkmal in seinem Gesicht, weil das nun mal mein Filter ist. Ne? So wie ein Schuhmacher auf die Schuhe guckt, gucke ich halt aufs Gesicht. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mir aus dem Gesicht seine Persönlichkeit rausziehe. Das kann mein Herz schon ganz alleine machen. Das muss nicht sein.
Ich glaube, das ist eine Lektion, die haben wir alle zu lernen in dem Moment, wo wir uns dafür entscheiden, mit Menschen zu arbeiten, egal auf welcher Ebene, dass wir natürlich auch die Verantwortung haben, beim Gegenüber nicht ungefragt Grenzen zu überschreiten. Mit meiner psychotraumatologischen Ausbildung im Hintergrund, das wäre so, als wenn ich Menschen kennenlernen würde und so die ganze Zeit so das Verhalten beobachte und der lacht da zu laut und da geht er in eine Rolle und da ist er nicht authentisch und irgendwie dann nach einer Stunde sage, du weißt aber schon, dass du ein Bindungstrauma hast. Weiß
ich mal. Absolut. Und Kathi, danke, dass du es ansprichst. Und das ist auch etwas, was ich immer, immer wieder, also ich lehre einen Ehrenkodex, an dem kommt keiner vorbei, und Gesicht lesen. Und das möchte ich auch immer und überall offen ansprechen. Gesicht lesen hat ein riesiges Gefahr. Und natürlich kann ich, wenn ich Gesicht lesen kann, dann kann ich, und das sage ich auch immer wieder, wenn ich Stärken sehen kann in einem Gesicht, dann kann ich auch Schwächen sehen. Das ist genauso, ich glaube an Engel, aber Dämonen gibt's nicht. Das ist ja Blödsinn. Also irgendwie, wer A sagen muss, ne, muss auch B sagen, aber das ist eine Haltungsfrage und es ist die Entscheidung und genau das, diese Überheblichkeit, ne, dieses ich guck dir ins Gesicht und ich sehe bei dir Dinge, denen du dir vielleicht selbst nicht bewusst bist, damit habe ich achtsam und verantwortungsvoll umzugehen.
Absolut.
Und das ist auch der Grund, warum ich persönlich nicht alle Menschen ausbilde. Ich lehne ganz, ganz viele potenzielle Kunden oder Schüler oder wie man sie auch immer nennen mag, ab, weil ich sage, sorry, ich bin mir nicht sicher, für was du das Gesichtlesen nutzen willst. Und wenn du es zum Manipulieren und zum Machtausüben nutzen willst. Und natürlich kann ich das tun, wenn ich der Mensch dafür bin. Dann lernst du es nicht von mir.
dann musst du dir jemand anderen suchen.
Sehr gut. Ja, das ist ein wichtiger Punkt bei allen Themen, finde ich. Ne?
Immer.
Weil klar, zu glauben, etwas über den anderen zu wissen, was er noch nicht weiß, hat mit Augenhöhe gar nichts mehr zu tun, sondern dann stellt man sich echt drüber.
Ja, total. Und da muss man sich auch das ist eine Trainingssache und eine Haltungssache, ne? Und das ist jeden Tag wieder eine gleiche Entscheidung und eine bewusste Entscheidung, weil ich glaube, wir kriegen immer wieder Einladungen vom Universum, auch auf die andere Seite der Grenze zu gehen und auf einmal Dinge, alles, was die Welt schön machen kann, kann die Welt auch zerstören. Und das ist mit jeglichem Wissen so. Und wenn ich dieses Wissen, wenn ich mir darüber nicht bewusst bin und mich immer wieder am Riemen reiße, also mit meinem Team spreche ich da ganz oft immer wieder drüber und sage, beobachtet euch, wie guckt ihr da drauf, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Und ja, jeder von uns, wir sind auch nur Menschen, kommen mal an einen Punkt, wo wir sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich das falsch genutzt. Und das ist auch, dafür sind wir Menschen. Mhm. Aber dann dürfen wir drüber reden und voneinander lernen, dass es uns nicht nochmal passiert. Und daraus entsteht dann Verantwortungsbewusstsein.
Genau, ja, und ein respektvolles Miteinander. Und so soll es ja sein im besten Fall. Also, dieses ganze Thema Botox, plastische Chirurgie, Filler etc. verändert natürlich, also bei vielen Menschen oder bei einigen Menschen sehr sichtbar, bei anderen so ein bisschen feiner. Was bedeutet das denn fürs Gesicht lesen? Wenn da wirklich jemand kommt, der sich jetzt, sage ich mal, mit Botox oder mit Kollagen oder Hyaluron, und da ist überhaupt keine Wertung drin, möchte da nicht falsch verstanden werden, sondern wenn wirklich einfach jemand versucht, der Jugend so ein bisschen so ein Schnippchen zu schlagen, sage ich mal. Wie verändert das auch für dich in der Arbeit, dieses Gesicht lesen?
Also grundsätzlich sage ich immer nur, also weil ich werde auch oft gefragt, du, ich bin gebotox, kannst du denn überhaupt mein Gesicht lesen? Wo ich sage, natürlich kann ich dein Gesicht lesen, weil nur, weil du eine gebotoxte Stirn meinetwegen hast, heißt das ja nicht, dass ich nicht deine Augenbrauen sehe, deine Lippen sehe, deine Ohren sehe. Ne? Also ich habe tatsächlich mal Sylvester Stallone gelesen und da könnte man jetzt sagen, okay, der hat alles an sich verändert, aber ganz ehrlich, seine Ohren hat er nicht verändert. Also seine Ohren konnte ich lesen und ich kann natürlich auch sehen, was veränderst du in welche Richtung? Und was möchtest du vielleicht hinter dir lassen, ganz wertfrei? Was möchtest du dir gerne in dein Leben ziehen? Und wie hängt das mit deiner Persönlichkeit zusammen? Also ich glaube, ich habe Sylvester Stallone gelesen. Es hat mich tief berührt, als ich diesen Menschen hinter die verändertes Gesicht in seine Seele geguckt habe. Und das hat mir bewiesen, dass das geht. Das geht nur mit Liebe. Also die wichtigste Zutat beim Gesichtlesen ist immer die bedingungslose Liebe. Und solange ich da stehe und sage, was ist denn das für ein Idiot, der hat sich die Botox, ne? Solange das so ist, kann ich ihn nicht sehen. Aber wenn ich ihn in die bedingungslose Liebe stelle und sage, es gibt einen Grund und das ist okay, dass das so ist, wie es ist, dann auf einmal gelingt mir der Weg in die Seele. Und zwar auch über das gebotoxte Gesicht. Weil das Gesicht verrät mir ja trotzdem ganz viel.
Mhm. Ist auch ein spannender Charakter natürlich, ne? Den würde ich so auch, den schaue ich auch so an und da spüre ich auch so eine tiefe Sensibilität. Der hat immer was latent Trauriges.
Genau.
Sehr
so ist es.
Weich, also hinter dieser ganzen Muskelmasse, die dieser Mensch ja auch war, spürt man das Feinfühlige dahinter. Das unterstelle ich ihm jetzt hier einfach mal, ohne ihn zu stigmatisieren.
Aber genau so ist es und genau das ist, er hätte wahrscheinlich, und da muss man ja auch einfach mal ganz wertschätzend und ja auch dankbar drauf gucken, mit seiner Weichheit, die du sehr deutlich siehst und mit der du absolut recht hast, hätte er sein Leben nicht bestreiten können. Er musste eine harte Schale drüberlegen und das hat er gut gemacht. Das hat er, das ist, wer sind wir denn zu sagen, was bist denn du für einer? Er hat das gut gemacht und er hat dafür gesorgt, dass er sein Leben durchlaufen konnte. Seine Weichheit hätte ihn in seinem Umfeld getötet. Und wenn man das einmal anerkennen will, dann kann man auf einmal die ganzen Hintergründe seiner Geschichte erzählen und im Gesicht lesen.
Was ich super spannend finde, wo wir schon bei dem Thema sind, ist, dass du mir in unserem ersten Anlauf verraten und dann habe ich natürlich sofort recherchiert und einige Studien gefunden und auch Untersuchungen und auch Feldversuche, die da zunehmend gestartet werden. Das Thema Botox und Depressionen. dass nämlich Botox tatsächlich vorsichtig eingesetzt wird in der Behandlung von Depressionen, um die Mimik rund, die wir ja brauchen auch für Emotionen, die ja direkt dazu gehört einfach, durch die Mimik praktisch auch die Gefühlslage ein bisschen verändert. Wie erklärst du dir das?
Genau, also letztendlich funktionieren unsere Stränge zwischen Gehirn und Gesicht in beide Richtungen. Das heißt, wenn mein Gehirn sagt, ah wow, ich bin traurig, dann zeigt sich eine bestimmte Mimik. Im Gegenzug, und das können wir alle mal ausprobieren, zeigen wir eine bestimmte Mimik der Traurigkeit zum Beispiel, dann fühlen wir spätestens nach 20 Sekunden Traurigkeit in uns. Es ist ein kleiner Trick, wenn ich irgendwann mal nicht sehe, nicht weiß, was der Mensch gerade denkt und fühlt, dann kann ich seine Mimik nachmachen und mein Hirn sagt mir nach 20 Sekunden, so fühlt sich das an. So, und das heißt, wenn ich im Umkehrschluss beziehungsweise weitergedacht, heißt es, wenn ich die Muskulaturgruppe, die dafür verantwortlich ist, dass ich depressive Gedankengänge habe, stilllege, dann funktioniert der Strang nach innen nicht mehr. Das heißt, ich kann nicht mehr auf depressives Gedankengut zurückgreifen oder auf depressive Gefühle zurückgreifen, weil die Mimik nicht funktioniert und deswegen mein Hirn sagt, ich fühle das nicht. Und deswegen ist das tatsächlich eine Therapieform von schwerst depressiven Menschen, dass bestimmte Bereiche zwischen den Augenbrauen gebotoxt werden für 2 Jahre. Und in der Zeit hat das Gehirn die Chance, sich umzuprogrammieren, andere Gewohnheiten zu entwickeln. So, das kann erfolgreich sein, wenn der Mensch andere Gewohnheiten entwickelt hat. Das kann auch nicht erfolgreich sein, wenn der Mensch oder das Gehirn vom Menschen sagt, yippie, jetzt ist Botox weg, jetzt kann ich wieder loslegen. Ne? Also es ist eine Form von Depressionsbehandlung, die ich total sinnvoll finde. Und auch da, es gibt immer so viele Menschen, die sagen, Anne, du findest Botox bestimmt ganz schlimm. Wer wäre ich, das schlimm zu finden? Nein, ich finde das großartig. Ich glaube, wir sollten wissen, für was wir es einsetzen, weil es gibt eine andere, und da ich mag ja immer gerne das Gleichgewicht, es gibt eine andere Studie, die sagt, die sich damit beschäftigt hat, warum bindungsgestörte Kinder bindungsgestört sind. Und man hat gesucht nach, ne, hier, wo wohnst du, in was für Haushalten wohnst du, wie viele Geschwister hast du, was hast du für Eltern, was verdienen die Eltern? Und da gab es keinerlei Zusammenhänge. Und man hat den Zusammenhang gefunden bei den gebotoxten Müttern.
Die Mimik fehlt der Mutter, ja.
Genau. Die Mimik fehlt und dadurch fehlt die Resonanz, auf das das Kind angewiesen ist, um zu wissen, okay, so bin ich zugehörig und so bin ich nicht zugehörig, sind wir wieder am Anfang des Themas. In dem Moment, wo die Mutter keine Resonanz mehr zeigen kann durch Botox, kann das Kind keine Bindung aufbauen und ist deswegen sein Leben lang, wenn es nicht behandelt wird, bindungsgestört. So. Und jetzt frage ich uns beide, sind wir die richtigen Menschen zu sagen, Botox ist falsch oder richtig?
Ja, genau.
Ja. Botox hat seine Gründe und hat seine Gefahren. Also seine Chancen und seine Gefahren, wie immer.
Alles hat immer zwei Seiten. Und zu dem, was du gerade erzählt hast, möchte ich euch, ihr lieben Forschenden, etwas empfehlen. Und zwar auf YouTube einfach mal eingeben, The Still Face Experiment. Es ist ein Experiment mit frühkindlichem Verhalten, ist aus den 90er Jahren. Das Video ist jetzt nicht in HD, aber da kann man eindrucksvoll sehen in 2 Minuten, wie abhängig wir als kleine Menschen sind von den Reaktionen und der Mimik unserer Bindungspersonen. Und jetzt sind wir ja 30 Jahre vor Botox. Das ist wirklich sehr interessant. The Still Face Experiment auf YouTube. Liebe Anne, ich würde ein Thema gerne zum Schluss noch einmal anschneiden, weil ich das wirklich hochinteressant finde. Nach der Philosophie des Gesichtlesens aus dem Chinesischen. Dort sagen tatsächlich auch Muttermale was aus.
Also im Chinesischen, die Physiognomiker legen da überhaupt keinen Wert drauf, aber die schreiben noch nicht mal über Muttermale. Also ich habe noch kein einziges Buch gefunden, wo drüber geschrieben wird. Es sind nur die Chinesen, die tatsächlich 142 Punkte im Gesicht identifiziert haben. Und wenn du ein Muttermal auf einem diesen 142 Punkte hast, bedeutet das etwas. Als Beispiel, wir hatten vorhin über die Wangen gesprochen. Die Wangen sind die Kissen der Macht. Und Menschen, die auf der Wange ein Muttermal haben, dann guckt man, ob links oder rechts, weil das auch nochmal eine Bedeutung hat im Gesicht, haben Führungs
also haben tatsächlich die Talentlinie der Führung und sind Menschen, die Anführer sein sollen. Also man sagt ihnen, in deinem Leben solltest du nicht folgen und verwalten, sondern solltest eher anführen. Natürlich, jeder Mensch, der gut führen soll, sollte folgen lernen. Und jeder Mensch, der gut reden sollte, sollte zuhören lernen. Also das heißt nicht, dass man irgendwie dem kleinen Jungen schon sagt, du Chef, alle anderen nix, ne? Also um das geht es nicht. Aber es sind Menschen, die eben eine Pointierung auf den Kissen der Macht haben und dadurch beziehen die chinesischen Gesichtleser die Talentlinie des Führens ein, was dann auch ein Hinweis auf die besonderen Lebensaufgaben dann sind. Mhm. Also so ziehen sich, und da gibt es eben ganz, ganz viele Muttermale und Positionen der Muttermale. Wenn wir uns an Cindy Crawford erinnern, ne, die hat auch ein Muttermal oberhalb der Lippe. Und es ist spannend, dass ganz, ganz viele Menschen, zumindest damals in den 80ern, sich hier ein Muttermal hingemalt haben. Warum haben wir das gemacht? Warum haben wir das nicht an die Schläfe gemacht? Weil das Muttermal an der Schläfe spricht dafür, dass eine Gefahr vor Energieverlust ist. Ein Muttermal oberhalb der Lippe verspricht Genuss. Links eher der sinnliche Genuss, rechts eher der äußere Genuss, ne? Also der innere oder der äußere Genuss. Aber warum machen wir Menschen das? Warum fangen wir auf einmal an, alle hier ein Muttermal zu malen? Warum machen die Inder auf dem dritten Auge diesen indischen Punkt? Warum machen die den nicht auf dem Kinn?
Oder aufs Kehlchakra oder so, also.
Ja, könnte ja alles sein, aber nein, es ist im dritten Auge. Und ja, ein Muttermal im dritten Auge, das gibt es nicht häufig, aber das spricht dafür, dass eben ein drittes Auge besteht, dass eine sehr, sehr hohe Intelligenz besteht. Und dieses dritte Auge, also dieses Sehen ohne sehen zu müssen, in Verbindung mit einer sehr hohen Intelligenz den Menschen auszeichnet. Das ist übrigens nicht für alle gut. Viele kämpfen damit und sagen, ich möchte nicht das dritte Auge haben, aber sie haben es halt. Und dann dürfen sie die große Chance und das Großartige da drin erkennen.
Ein so wunderbares Gespräch. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, in der aktuellen Happiness, ein großer Beitrag über Face Reading.
Ach guck, nein, das wusste ich tatsächlich nicht, aber da kommen wir ja genau richtig. Das heißt, und das ist auch der Beweis dafür, ich bin nicht alleine auf dieser Welt und das ist nicht meine Gabe und ich bin kein Wunderkind, sondern es gibt immer mehr Face-Reader, die diese Welt einfach ein Stückchen schöner und heller machen.
Wenn ihr neugierig geworden seid, dann schaut mal vorbei bei Anne. Wie gesagt, alles, was ihr wissen müsst, findet ihr hier unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes. Es war auch beim zweiten Mal eine große Freude, mit dir gesprochen zu haben.
Ich danke dir sehr, Kathi, für deine Einladung. Dankeschön.
Alles Gute für dich. Wir bleiben verbunden und ich freue mich auf einen erneuten Besuch. Anne Vierhauser, vielen Dank.
Bis ganz bald, liebe Kathi. Tschüss.
Und mein größtes Dankeschön gilt wie immer am Schluss natürlich euch, ihr Lieben. Und da wiederhole ich mich wirklich gerne, weil ihr sorgt mit dafür, dass sich die Welt öffnet für solch wichtige Themen. Ich bin Idealist, ich glaube an Weltfrieden und ich glaube, dass wir hier gut zusammen lernen können zu leben und sich mit dem Inneren zu beschäftigen, mit dem Nervensystem zu beschäftigen und sich zu öffnen für Dinge, die wir vielleicht nicht auf Anhieb verstehen, leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Und ihr leistet diesen Beitrag auch, erstens, indem ihr diesen Podcast überhaupt anhört und zweitens, indem ihr diesen Podcast lieben Menschen, Freunden, Familienmitglieder weiterempfehlt. Wir hören uns wieder in einer Woche. Dann mein Gast, die großartige Jana Welch. Jana ist nicht nur Sexologin, sie setzt sich auch für die Tabuisierung der kinderlosen Frauen ein. Denn ein Kind zu bekommen, ist überhaupt nicht so selbstverständlich, wie das viele Menschen glauben, weil es bei vielen Frauen einfach überhaupt nicht klappen will. Welcher psychische Druck damit verbunden ist, wie diese Frauen teilweise im Alltag leiden, wie die Beziehungen belastet werden, darüber sprechen wir. Es wird sicher eine ernste Folge, aber sicherlich auch eine sehr, sehr spannende und wertvolle. Bis dahin bleibt, wie immer, dürft gerne mitsprechen, gesund, zuversichtlich und stets neugierig. Bis dann. Tschüss.
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.